NDR Info. Das Forum.
Diesmal mit Forum Zeitgeschichte und Oliver Christ im Studio. Schönen guten Tag. Wir schauen in dieser Sendung nach Ludwigsburg, zur zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. Über Jahrzehnte war der Schwerpunkt der dort arbeitenden Staatsanwälte die Suche nach noch lebenden Tätern. Wir berichten, wie sich der Arbeitsschwerpunkt der Zentralstelle immer mehr verändert. Zudem geht es heute um jüdische Sportler in Nazi-Deutschland und wie sie versucht haben, trotz Repressalien und zunehmender Ausgrenzung ein Vereinsleben aufrechtzuerhalten. Am Ende berichten wir über den Fall des Kameruner Manga Bell. Seine Hinrichtung 1914 wirft ein Schlaglicht auf die Verbrechen während der deutschen Kolonialzeit. Zu unserem ersten Thema: in den Osten Bosniens. Fast 8000 Opfer wurden dort in den Wäldern der Umgebung von Srebrenica exhumiert. Sie waren innerhalb weniger Tage im Juli 1995 ermordet worden. Die Toten sind vor allem Männer. Sie und ihre Familien glaubten sich geschützt von niederländischen Blauhelmsoldaten in einer von den Vereinten Nationen eingerichteten Schutzzone. Diese Schutzzone aber gab es nur auf dem Papier. Als Srebrenica von einer serbisch-bosnischen Soldateska unter Führung von Ratko Mladic angegriffen wurde, leistete die Schutztruppe keinen Widerstand und räumte das Gebiet. Nun begann das Morden, nicht spontan, sondern geplant und systematisch. Carla Engelhardt erinnert an das schwerste Kriegsverbrechen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.
Die serbischen Militärs filmen ihren Einzug ins UN-Camp in der ehemaligen Batteriefabrik vor den Toren Srebrenicas. Bilder, die noch heute im Internet zu finden sind. Serbengeneral Ratko Mladic baut sich vor den völlig verängstigten bosnischen Frauen, Kindern und Männern auf. Er beruhigt sie mit den Worten: Euch wird nichts geschehen, wir bringen euch weg. Der bullige General lässt Süßigkeiten an die Kinder verteilen. Doch Mladic hält sein Versprechen nicht. In der Umgebung der ostbosnischen Stadt Srebrenica werden die ersten Muslime erschossen. Der junge Ingenieur Hasan Juanovic, Übersetzer der niederländischen Blauhelme, wendet sich besorgt an den stellvertretenden Kommandeur Major Rob Franken.
Major Franken war da drüben. Ich habe seine Tür aufgemacht. Er saß an seinem Schreibtisch. Ich bin rein und sagte: Franken, Major Franken, was wissen Sie über die 9 toten Männer draußen vor dem Gelände? Die Serben haben 9 Männer getötet. Er sagte: Ich weiß nicht, von was du sprichst. Ich weiß nur, dass sie angefangen haben, Männer von den Frauen zu trennen und in dem weißen Gebäude dort drüben zu verhören. Morgen früh werde ich hinübergehen und mir einen Überblick verschaffen. Aber ich weiß nichts von Toten und verbreite diesen Schwachsinn bloß nicht hier im Lager. Hörst du? Verbreite diesen Schwachsinn nicht im Lager. Ich will nicht, dass die Menschen in Panik geraten.
Mehr als 8000 muslimische Jungen und Männer zwischen 13 und 78 Jahren werden von den serbischen Militärs aussortiert. In Gruppen werden sie erschossen. Zu Hunderten auf freiem Feld, am Waldrand, in Kiesgruben oder am Flussufer der Drina.
Ich dachte, die ganze Welt ist gegen uns. Unser Schicksal ist allen egal. Den Niederländern, den Vereinten Nationen. Ich habe mich damals gefragt, was die überhaupt machen, die Vereinten Nationen. Und ich habe gedacht, die UN haben den Serben grünes Licht gegeben. Ich dachte, wir sind von der ganzen Welt verraten. Wir sollen ausgelöscht werden.
I thought we are completely betrayed by the rest of the world. We are supposed to be extinct.
Ein Video geht damals um die Welt, gedreht von Mladic-Leuten. Der niederländische Blauhelm-Kommandeur Thomas Karamans trinkt Schnaps mit Ratko Mladic und tauscht kleine Geschenke zum Abschied aus. Karamans, sein Stellvertreter Franken, andere Kommandeure und der niederländische Staat mussten sich bereits vor Gericht verantworten. Die niederländische Regierung trat 7 Jahre nach dem Massaker aufgrund eines Untersuchungsberichtes zurück, der belegte, dass sie unzureichend vorbereitete Soldaten in die UN-Schutzzone schickten. Die Bosniakin Kada Hotic, die ihren Mann, ihren Sohn und 2 Brüder in Srebrenica verloren hat, gründete den Verein Mütter von Srebrenica mit. Die Frauen verklagten die Vereinten Nationen, weil nach ihrer Auffassung ihnen die UN-Schutzzone keinen Schutz gegeben hat. Das Gericht billigte der internationalen Organisation jedoch Immunität zu, selbst im Falle eines Völkermordes. Die Mütter von Srebrenica wollen weiterklagen. In den Geschichtsbüchern wird stehen, dass wir, die Mütter von Srebrenica, die Verantwortlichen angeklagt haben. Irgendwann wird die Zeit kommen, in der sie keine Immunität mehr haben. Sie haben sich mitschuldig gemacht und Völkermord verjährt nicht. Die beiden mutmaßlichen Hauptschuldigen, der serbische General Ratko Mladic und der frühere bosnische Serbenführer Radovan Karadzic, müssen sich vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verantworten. Die beiden Prozesse ziehen sich schon über Jahre hin. Beide fühlen sich unschuldig. Beide sind mittlerweile um die 70 und beschäftigen das Gericht mit immer neuen Anträgen und gesundheitlichen Ausfällen. Das Urteil im Fall Karadzic soll voraussichtlich im Oktober fallen. 20 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica sind noch immer nicht alle Opfer exhumiert und identifiziert worden. Nach und nach bekommen sie ihre Namen zurück. Jedes Jahr am 11. Juli bekommen sie dann ein Grab auf dem Ehrenfriedhof in Potoșari bei Srebrenica.
Carla Engelhardt über das Massaker von Srebrenica vor 20 Jahren. Es ist wohl eines der letzten großen Verfahren dieser Art. In Lüneburg steht der frühere SS-Mann Oskar Gröning vor Gericht. Das Urteil könnte noch in diesem Monat fallen. Gröning arbeitete als Buchhalter im Vernichtungslager Auschwitz. Ihm wird Beihilfe zum Mord in mindestens 300.000 Fällen vorgeworfen. Gröning ist 94 Jahre alt und es ist abzusehen, wann keiner der damaligen Täter sich mehr vor Gericht verantworten kann. Was aber passiert, wenn die Täter tot sind, mit der zentralen Stelle zur Aufklärung der nationalsozialistischen Verbrechen mit Sitz in Ludwigsburg? Über fast 6 Jahrzehnte wurde von dort aus nach Nazi-Verbrechern gesucht. Es soll weitergehen, beschlossen vor kurzem die Justizminister der Länder. Die Einrichtung bleibt bestehen, aber mit einem anderen Arbeitsschwerpunkt. Thomas Schilling berichtet darüber aus Ludwigsburg.
Nazi-Jäger, so werden die Staatsanwälte der Zentralstelle in Ludwigsburg häufig im Volksmund genannt. Nazi-Jäger, ein Begriff, der auch 70 Jahre nach Kriegsende durchaus zutreffend ist. Denn die Anzahl der Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche NS-Verbrecher sei in den letzten Jahren konstant geblieben, sagt der stellvertretende Leiter der Ludwigsburger Zentralstelle Thomas Will. Ein Ende der Ermittlungsarbeit ist für den Staatsanwalt noch nicht in Sicht.
Man hat hier vor 15 Jahren so ein bisschen einen Richtungswechsel vollzogen, indem man gesagt hat, wir gehen jetzt verstärkt nach außen, wir warten hier nicht auf Material, das auf uns zukommt, sondern wir haben begonnen, sozusagen in allen möglichen Ecken der Welt nach Material zu suchen. Also die Zahlen sind nicht unbedingt jetzt sinkend gewesen, sondern wir haben den Fokus verändert. Im Übrigen, dieses Ende wurde schon seit Beginn der Tätigkeit der zentralen Stelle 1958 regelmäßig prognostiziert. Es wurde damals regelmäßig prognostiziert, dass der letzte große NS-Prozess stattfindet. Aber es ging immer weiter und es gab immer neue Verfahren, wobei wir nun tatsächlich so langsam an der biologischen Grenze ankommen.
Will heißen, mutmaßliche Täter sind mindestens 88 Jahre alt.
Natürlich ist in dieser Alterskohorte ein ganz erheblicher Prozentsatz bereits nicht mehr am Leben. Auch bei den jüngeren Jahrgängen kann man sicherlich von vielleicht 20% sprechen, die wir noch lebend antreffen. Und von diesen 20%, was keine nachgeführte Statistik ist, sondern nur meiner persönlichen Wahrnehmung entspricht, ist natürlich ein Großteil auch nicht mehr in der Lage, ein Verfahren durchzustehen.
Verfahren wie das derzeit in Lüneburg laufende gegen den sogenannten Buchhalter von Auschwitz, Oskar Gröning, werden seltener oder vielleicht sogar gar nicht mehr stattfinden. Die Frage, was wird aus der Zentralstelle in naher Zukunft, wird drängender denn je. Geht es nach den zuständigen Justizministern der Länder, soll sie künftig mehr der Aufklärung und Dokumentation der NS-Verbrechen dienen, so der baden-württembergische Justizminister Rainer Stickelberger.
Das heißt, der Schwerpunkt der Stelle in Ludwigsburg wird sich verschieben von einer Vorermittlungsstelle für Strafverfahren in eine Institution, die sich um die historische Aufarbeitung verstärkt kümmert. Beide Aspekte sind wichtig, weil wir zunehmend Quellen erschöpfen können aus Brasilien, aus Russland, aus Peru und Ecuador, die bisher nicht zugänglich waren, die wertvolles Aufklärungsmaterial liefern. Und deshalb muss diese Stelle unbedingt erhalten bleiben, künftig zunehmend wegen der historischen Aufarbeitung, die nach wie vor wichtig ist.
Aufarbeitung und Aufklärung. Aufgaben, denen die Ludwigsburger Zentralstelle neben der Strafverfolgung schon von Anfang an verpflichtet war. Beispielsweise in den Frankfurter Auschwitz-Prozessen. Sie brachten neue Erkenntnisse und Aufklärung über die Gräueltaten in den Konzentrationslagern, so der damals Vorsitzende Richter Hans Hofmeier in seiner Urteilsbegründung.
Über dem Lagertor waren die Worte zu lesen: Arbeit macht frei. Unsichtbar aber stand geschrieben: Ihr, die ihr hier eingeht, lasst alle Hoffnung fahren. Denn hinter diesem Tor begann eine Hölle.
Eine Hölle, über die auch durch die Arbeit der Ludwigsburger Ermittler vieles erst an die Öffentlichkeit drang. Dokumentation der Verbrechen und Aufklärung künftiger Generationen. Für den stellvertretenden Leiter der Zentralstelle Thomas Will passt diese zukünftige Ausrichtung seines Hauses.
Allein der Name Zentrale Stelle zur Aufklärung sagt ja auch schon, dass wir im Grunde vielleicht sogar ein Stück mehr sind als eine reine Strafverfolgungsbehörde. Wir haben eben auch die Aufgabe, aufzuklären. Jenseits der Frage nach Strafbarkeit und Schuld, sondern dass wir überhaupt das ganze Ausmaß zusammenbringen, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass möglichst viel bekannt wird.
Eine Arbeit, die die Zentralstelle seit ihrer Gründung 1958 geleistet hat. Rund 7.700 Ermittlungen gegen mutmaßliche NS-Verbrecher haben die Ludwigsburger Staatsanwälte bislang durchgeführt. Dass für die Opfer jedes Einzelne wichtig ist, zeigt der Fall von Rob Franzmann. Der Niederländer trat als Nebenkläger im vielbeachteten Verfahren gegen den SS-Wachmann im Vernichtungslager Sobibor, John Demjanjuk, auf. Damals, 2011, erläuterte er anhand eines alten Familienfotos, was die Verbrechen der Nazis auch jetzt noch für ihn bedeuten.
Dass meine Tante in Auschwitz ermordet, mein Oma in Auschwitz ermordet, mein Vater in Sobibor ermordet. Von diesen 20, 25 Leuten haben vielleicht 6 es überlebt, alle anderen sind ermordet worden.
Ob es noch einen großen NS-Prozess geben wird, ist offen. Weitere Ermittlungen laufen zurzeit noch. Der im Frühjahr in Lüneburg gestartete Prozess gegen Oskar Gröning könnte also nicht der letzte große NS-Prozess in Deutschland gewesen sein. Und trotzdem dämpft der Ludwigsburger Staatsanwalt Thomas Will die Erwartungen. Wie lange hier noch erfolgreich ermittelt werden könne, sei eine Frage von Jahren und nicht Jahrzehnten, meint er.
Wenn wir davon sprechen, dass jetzt die jüngsten noch verfolgbaren Täter etwa 88 Jahre alt sind oder sagen wir 89, denke ich schon, ohne dass ich das hier festlegen könnte, dass es in einem Rahmen von 5 bis 10 Jahren stattfindet.
Es ist eine Art Mini-Olympiade. Die Organisatoren sprechen vom weltweit größten jüdischen Ereignis dieses Jahres. In Berlin und damit erstmals in Deutschland beginnen Ende des Monats die europäischen Maccabi Games. Zu den Wettkämpfen angemeldet haben sich 2300 jüdische Sportler aus über 30 Nationen. Die Wettkämpfe finden statt an symbolträchtiger Stelle, im Olympiapark, dem Ort der Nazi-Propagandaspiele 1936. Damals waren Juden in Deutschland bereits jahrelang bedroht und ausgegrenzt worden. Viele Sportverbände spielten dabei eine unrühmliche Vorreiterrolle. In vorauseilendem Gehorsam wurden jüdische Mitglieder frühzeitig aus den Verbänden verdrängt. Der Deutsche Schwimmverband etwa schloss bereits im April 1933 alle jüdischen Mitglieder aus. Notgedrungen traten viele Sportler in rein jüdische Verbände ein, die bislang nur ein Nischendasein gefristet hatten. Die wichtigsten wurden Maccabi und der sogenannte Schildverband, initiiert vom Reichsbund jüdischer Frontsoldaten und damit eher national geprägt. Die Geschichte dieser beiden Organisationen haben die Historiker Henry Wahrlich und Lorenz Pfeiffer von der Universität Hannover untersucht. Michael Kurt hat mit ihnen über ihre Ergebnisse gesprochen.
Günter Stern, der sich jetzt Guy Stern nennt, war 11 Jahre alt, als er 1933 aus dem Hildesheimer Turnverein Eintracht rausgeworfen wurde. Noch schlimmer für ihn, er durfte nicht mehr der Kofferträger des damaligen Fußballstars der Oberliga Rudi Meier sein. Trotzdem suchte er immer wieder die Nähe seiner ehemaligen Sportskameraden, doch die wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Ich hab dich ja noch auf dem Sportplatz gesehen. Wie kommt denn das eigentlich? Ihr Juden solltet doch raus.
Ob Sport oder Spiel, es war egal, dass Juden auch Deutsche waren. Jüdische Kinder wurden isoliert.
Da kam Frau Bokelmann zu uns und sagte: Hören Sie, mein Mann hat Schwierigkeiten bei der Arbeit. Dem ist von der Firma gesagt worden, wir hören, dass Ihr Sohn mit einem Judenjungen ständig zusammen ist. Und das muss aufhören.
Diskriminierung auch in der Schule, als es um das Erreichen des Reichssportabzeichens ging.
Der Schwertschwäger ließ mich aus der Klasse kommen und sagte: Du, hör mal, du hast die Punkte erreicht, aber wir dürfen keinem Juden ein Abzeichen aushändigen, das das Hakenkreuz trägt.
Die Sporthistoriker Henry Warlick und Lorenz Peiffer vom Institut für Sportwissenschaft der Leibniz-Universität Hannover haben mit Zeitzeugen wie Guy Stern, der jetzt in Detroit lebt, Interviews in den USA, Israel oder Schweden geführt. Jüngstes Ergebnis dieser Recherchen: Warlicks Buch Sport im Abseits, das deutlich macht, wie groß die Enttäuschung der jüdischen Sportler war, als sie ihre deutschen Vereine verlassen mussten. Auch weil viele sich selbst als deutsch-national verstanden, den Rauschmiss als ungerecht betrachteten und sich, so wurde Warlick berichtet, bei der Vereinsführung beschwerten.
Mit diesem sogenannten Judentum hatte ich bislang noch nie in meinem Leben zu tun. Ich habe zwar solche Vorfahren, aber ich will nichts damit zu tun. Ich fühle mich als Deutscher und das ist unglaublich, dass sie mir das jetzt unterstellen. Aber Juden werden jetzt über das Blut definiert.
Was teilweise zu unglaublichen Maßnahmen führte.
Ein Düsseldorfer Schwimmverein hat das komplette Wasser seines Bassins ausgelassen und neu wieder aufgefüllt, weil sie festgestellt hatten, dass dort vorher also eine jüdische Sportgruppe aktiv war.
Das rassistische Denken wurde zum Leitmotiv sportlicher Ausgrenzung.
Bei der Deutschen Turnerschaft, bis dahin der größte Sportverband in Deutschland, da war es von oben herab die Turnführung, die vorgegeben hat, dass in allen Turnvereinen sehr schnell, wenige Wochen nachdem Hitler an die Macht gekommen ist, alle jüdischen Mitglieder ausgeschlossen werden müssen.
Und zwar schon bevor die entsprechenden Gesetze erlassen wurden, in vorauseilendem Gehorsam. Vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele 1936, um dem Ausland einen liberalen Umgang mit den Juden vorzuspielen, wurden die rein jüdischen Sportvereine nicht verboten. Während sie bis dahin noch unter Mitgliedermangel litten, das änderte sich ab 1933 schlagartig. Die jüdischen Sportler konnten wählen zwischen Maccabi, dem zionistischen Sportverband, der auf die Aussiedlung nach Palästina hinarbeitete, und dem Schild der Sportorganisation des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten, der deutsch-national eingestellt war und die Integration zum Ziel hatte. Guy Stern berichtet, wie empfindlich die Mitglieder des Schildverbands reagierten, wenn die Frage der Auswanderung zur Sprache kam.
Da sprang der Dr. Cohn auf, ein Mediziner, der im Ersten Weltkrieg ein Bein verloren hatte. Ein Mann also aus altem preußischem Schrot und Korn, und sagte: Herr Rubenstein, ich bin verärgert, dass ich Sie in solch verwässerter Form heute wieder höre. Und mir ist das Schicksal von Dr. Cohn dann geschildert worden. Die Juden wurden zusammengetrommelt auf dem Marktplatz und der Dr. Cohn ist mit seinem Holzbein zusammengebrochen. Da soll man ihm das Holzbein abgenommen haben und damit über den Kopf gehauen haben.
Ob Maccabi oder Schild. Der hannoversche Historiker Henry Warlick hat viele Beispiele dafür gefunden, dass die den Verbänden und Vereinen angeblich gewährte sportliche Freizügigkeit nur scheinbar war. Ihnen waren meistens nur Sportplätze außerhalb der Städte erlaubt, die vielfach nur umgenutzte Felder mit Viehtränken und Gräben waren. Trotzdem gelang es überraschend schnell, eigene Verbandsstrukturen und Sportligen aufzubauen. Der Sporthistoriker Lorenz Peiffer.
Es gab einen deutschen jüdischen Fußballmeister der Maccabi-Organisation und es gab einen deutschen jüdischen Fußballmeister des Sportbundes Schild. Winter 33 ging es los, 34 wurde der erste Titel ausgespielt bis 38.
Und in Südwestdeutschland, teilweise auch in Berlin, gab es sogar gemeinsame Ligen beider Verbände. Trotzdem arbeiteten diese wegen der unterschiedlichen politischen Ausrichtung mehr gegen als miteinander.
Um mit unserem Kollegen Moshe Zimmermann aus Israel zu sprechen, er spricht also von Schlammschlachten, die also dort stattgefunden haben, vor allen Dingen zwischen den Funktionären. Das ist ja eine Erscheinung, die wir heute auch ganz häufig haben. Die Funktionäre kloppen sich oben und unten an der Basis wird also ganz normal friedlich miteinander Sport getrieben.
Einer dieser Sportler, Franz Orgler, der in diesem März im Alter von 101 Jahren in Schweden starb. Er war in den 30er Jahren Mittelstreckenspezialist, 400 und 800 Meter. Im Westfälischen Sportverband einer der besten deutschen Mittelstreckenläufer und Teilnehmer an Ausscheidungen für die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Er war, ein Sonderfall, noch bis 1935 Mitglied des Wuppertaler Sportvereins Schwarz-Weiß-Barmen, aber baute parallel schon einen rein jüdischen Maccabi-Sportverein auf, da er merkte, dass seine Außenseiterrolle als Jude für den Verein immer mehr zum Problem wurde. Als er dann zu einem sportlichen Wettstreit jüdischer Sportler nach Tel Aviv eingeladen wurde, kam es zum Disput mit seinem Trainer.
Er hat mir gesagt, Es war 35, 36 war Olympiade. Wenn du nach Tel Aviv fährst und an der Maccabiade teilnimmst, musst du raus aus dem Club. Die wollen dich weghaben. Und dann darfst du nicht mehr zurückkommen auf den Sportplatz. Und das habe ich getan. Ich bin gefahren. Ich hatte mich entschlossen. Und als ich dann zurückkam, habe ich mir gedacht, ich gehe trotzdem mal zum Training. Als das Training begann mit Startübungen, hat man mich geschnitten. Und dann bin ich nicht mehr hingegangen.
Zu den Olympischen Spielen nach Berlin wurden er und viele andere leistungsstarke jüdische Sportler nicht mitgenommen. Auch das damalige Aushängeschild beim Hochsprung der Frauen, Gretel Bergmann, wurde als sogenannte Volljüdin ausgeladen, obwohl sie kurz vorher noch den deutschen Rekord eingestellt hatte. Und direkt nach Beendigung der Spiele 1936 verschärfte sich die Situation für die Juden und ihre Sportvereine immer mehr. Nach der Pogromnacht im November 1938 wurden sämtliche jüdische Vereine verboten. In einem einzigen Jahr verließen mehr als 200.000 Juden Deutschland. Viele Mitglieder des Schildverbandes, die teilweise noch immer darauf hofften, ihren Platz in der deutschen Gesellschaft zu behalten, blieben hingegen in ihrer Heimat, so der Historiker Henry Walik.
Was ich sehr eindrucksvoll finde von den Schildsportlern, ein Erinnerungsalbum, das sie im November 1938 zusammengestellt haben, von Schild Frankfurt Mitglieder, die ein Gedicht verfasst haben. Wir sind die Letzten hier, alle anderen sind schon in Amerika und der Nebel wird stärker und bald verschwindet der ganze Schildverein und wir sind die Letzten, die hier noch durchgehalten haben oder man muss eher sagen, die noch tragischerweise hier bleiben mussten.
Soweit der Bericht von Michael Kurt. Die Ergebnisse seiner Studien hat Frank Walich in einem Buch zusammengefasst, das im Waldstein Verlag erschienen ist, unter dem Titel Sport im Abseits, die Geschichte der jüdischen Sportbewegung im nationalsozialistischen Deutschland. Angesichts der Monstrosität der Nazi-Verbrechen geraten frühere deutsche Vergehen fast schon in Vergessenheit. Schon Jahrzehnte zuvor in der Kolonialzeit verhielten sich Beamte und Soldaten vielfach menschenverachtend. Ein Beispiel: Kamerun. Dort wie auch in den anderen annektierten Gebieten herrschen Willkür und Gewalt. Das kleinste Vergehen wird mit Peitschenhieben bestraft, die einheimische Bevölkerung unterdrückt und aus ihren Häusern vertrieben. Einer, der sich dagegen auflehnt, ist Rudolf Duala Mangabell. Als Mitglied der damaligen Königsfamilie geboren, ist er eigentlich ein Freund, ja ein Bewunderer der Deutschen. Als Pflegekind hat er in Aalen gelebt, ist in Ulm auf das Gymnasium gegangen. Zurück in der Heimat aber entsetzt Mangabell die brutale Behandlung seines Volkes, der Duala. Er protestiert, startet eine Kampagne mit Hilfe deutscher Anwälte. In der Folge wird er angeklagt wegen Hochverrats, das Urteil Tod durch den Strang. Der Publizist Christian Bomarius hat diesen Fall nun recherchiert und ein Buch darüber veröffentlicht. Daniela Remus stellt es vor.
Am 9. Februar 1914 legt das Dampfschiff Arnold Amsink im Hamburger Hafen an. An Bord der Kameruner Gnoso Ding. Er ist von seinem Freund, dem Häuptling Mangabell, nach Deutschland geschickt worden, um die Öffentlichkeit wachzurütteln. Über das Unrecht, das dem Volk der Duala in der deutschen Kolonie Kamerun angetan werden soll. Doch Gnoso Ding wird sofort festgenommen und zurück nach Kamerun verschifft. Dort macht man ihm, gemeinsam mit seinem Freund Mangabell, den Prozess. Im August 1914 werden beide wegen Hochverrats hingerichtet. In Deutschland kennt kaum einer diesen Namen, in Kamerun ist das anders.
Bis heute verehrt man Mangabell als den Nationalhelden. Er gilt bis heute, also jeder Kameruner Schüler kennt diesen Namen. Der war in etwa das, was für die Deutschen heute Stauffenberg zum Beispiel ist. Also ein großer Widerstandskämpfer, nur ohne Bombe.
Sagt Christian Bomarius. Der Jurist und Publizist hat die Geschichte dieses afrikanischen Widerstandskämpfers recherchiert und erzählt sie anschaulich und spannend in seinem Buch »Der gute Deutsche – Die Ermordung Mangabells in Kamerun 1914«. Denn dieser Justizmord ist ein exemplarisches Beispiel für das Vorgehen der Deutschen in ihren Kolonien vor rund 100 Jahren.
Also Kolonialpolitik funktioniert überhaupt nur so, dass sie ein Menschenbild haben, das vorsieht, dass die Kolonisierten unter ihnen stehen. Also jede Kolonialpolitik fängt damit an, dass sie ein Bild entwirft von dem Gegenüber, das so aussieht wie der Brockhaus, das von den Negern, wie es damals hieß, sagte, nämlich Neger seien Menschen auf der untersten Stufe stehend. So. Und das ist eigentlich die Grundidee jeder Kolonisation.
Und die Deutschen bildeten in dieser Hinsicht keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Sie waren verschrien als brutale Schläger, die Einheimischen nicht selten mit der Peitsche prügelten. Seit 1884 wehte über Kamerun die Fahne des Deutschen Kaiserreichs. Einigen Handelsabkommen folgte bald die äußerst brutale militärische Unterwerfung des ganzen Landes. Manche Ethnien bekämpften die Deutschen und andere, wie die Douala, kooperierten. Sie lernten Deutsch und traten als Händler, Verwaltungsangestellte oder Lehrer in deutsche Dienste. Die, die es sich leisten konnten, schickten ihre Kinder sogar zur Ausbildung ins ferne Kaiserreich.
Die Chefs der Douala legten großen Wert darauf, dass ihre Kinder, also auch die Töchter, aber vor allem die Söhne, eine gute Ausbildung haben und schickten sie nach Deutschland und taten alles dafür, dass ihre Kinder Deutsch lernen und auch die deutschen Ausbildungen durchlaufen, deutsche Bildung, das war ganz wichtig, deutsche Bildung lernen, also eben nicht nur Schulbildung, sondern auch wirklich die klassische Bildung, also auch die deutschen Dichter, die Philosophie war ganz wichtig. Das alles lernte Mangabell in Deutschland und nur deswegen, weil er auch die deutsche Rechtlichkeit, das deutsche Rechtswesen kennengelernt hat, konnte er dann überhaupt später in seinem Widerstand gegen die Deutschen die deutschen Rechtsgrundsätze aufrufen und sagen, euer eigenes Recht sagt doch.
Dass Verträge verbindlich sind zum Beispiel. Doch davon wollten die Deutschen nichts hören, als sie 1914 beschlossen, die Douala zu enteignen. Denn deutsches Recht galt für Afrikaner zwar dann, wenn sie sich in Deutschland aufhielten, nicht aber in der Kolonie. Der Plan der Kolonialregierung sah eine strikte Rassentrennung in den Wohngebieten vor. Die Douala sollten aus dem Zentrum ihrer Hauptstadt in ein Sumpfgebiet umgesiedelt werden. Damit wollte Mangabell sich nicht abfinden. Er schrieb einen Brief an seinen Freund, den linksliberalen Journalisten Helmut von Gerlach.
Wenn nicht die öffentliche Meinung in Deutschland eingreift, desgleichen der Reichstag, so sind wir verloren.
Er schaltete damals, und das war auch ganz neu und hat sich auch nie wiederholt, die deutsche Öffentlichkeit ein. Deutsche Rechtsanwälte, deutsche Abgeordnete, weil er der Meinung offenbar war, wenn er, wenn man so will, europäische Mittel wählt für den Widerstand, also friedliche Mittel, dann könne das nicht ohne Wirkung bleiben.
Und tatsächlich gelang es Mangabell dadurch, dass sogar die Reichstagsabgeordneten darüber debattierten, was die Kolonialregierung in Kamerun mit den Einheimischen vorhatte. SPD und Zentrumsabgeordnete reichten eine Petition ein gegen die, Zitat, Zwangsenteignung der Douala in Kamerun. Aber die konservativen Kräfte des Kaiserreichs, allen voran Hamburger Kaufleute, protestierten heftig. Die Rassentrennung sei aus tropenhygienischen und wirtschaftlichen Gründen notwendig und wenn das Aufbegehren der Douala ernst genommen werde, dann nehme, Zitat, die Autorität der Regierung und der weißen Rasse insgesamt schweren Schaden.
Mangabell kämpfte mit ausschließlich friedlichen Mitteln. In Afrika gab es damals überall Aufstände gegen die Kolonialmächte. In Kamerun auch durchgehend entgegen den deutschen Legenden, wonach das immer friedlich war. Es gab ständig Krieg dort unten. Aber Mangabell ging einen anderen Weg. Er arbeitete nur mit rechtlichen Mitteln, machte also das, was die Deutschen angeblich für die zivilisatorische Großtat hielten. Nämlich, dass man Streit auf friedlichem Wege mit den Mitteln des Rechts austrägt. Und genau das wollte Mangabell und genau das brachte ihn an den Galgen.
Als der Vertraute und Freund Mangabells zurück nach Kamerun gebracht worden war, wurde ihm gemeinsam mit Mangabell der Prozess gemacht. Die Anwälte, die sich in Deutschland einschiffen wollten, um einen fairen, rechtsstaatlichen Prozess zu ermöglichen, kamen nicht bis Kamerun, denn in der Zwischenzeit war der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Mit unhaltbaren Argumenten wurden Mangabell und Gnosoding schuldig gesprochen. Sie hätten zum Aufstand gegen die Deutschen aufgerufen und damit Hochverrat begangen. Nicht nur juristisch eine Farce, sondern auch eine politische Dummheit. Denn erreicht haben die Deutschen damit genau das, was sie immer vermeiden wollten. Die Einheimischen verbündeten sich im Laufe des Ersten Weltkriegs mit den Briten und Kamerun ging als deutsche Kolonie verloren.
Das Buch von Christian Bomarius ist erschienen im Bärenberg Verlag unter dem Titel »Der gute Deutsche – Die Ermordung Mangabells in Kamerun 1914«. Und damit endet Forum Zeitgeschichte. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Christ.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.